Wie auch immer man das bewerten mag. Also das Pessimisten würden sagen, ja, mag schon sein, dass die Bücher lesen, aber das ist ja alles Crap. Und diese Romantasy und Fantasy und so. Wenn man optimistischer denkt, würde man sagen, ja, aber das Buch ist nicht tot oder die Literatur ist nicht tot.
Literatur ist omnipräsent, aber man stellt sich sehr selten die Frage, was eigentlich dahinter steckt. Wir nehmen es einfach als gegeben hin, aber wir wären auf jeden Fall ganz andere Wesen, wenn die Literatur wegfallen würde. Den Universitäten sei Dank wird das Gegebene nicht einfach so hingenommen, sondern immer noch gelehrt. So ist es auch an der Universität Innsbruck, an der Universitätsprofessor Dr. Martin Sechsel als stellvertretender Leiter des Instituts für vergleichende Literaturwissenschaft tätig ist. Und ich spreche mit Dr. Martin Sechsel über diverse Dinge. Was ist eigentlich die Literatur und was ist eigentlich keine Literatur? Wie er zur Literatur kam, ob wir mehr lesen, ob wir weniger lesen, wie er in die Zukunft blickt, aber auch welche Rolle eine rudimentäre Ausbildung im Bereich der Geisteswissenschaften für Martin Sechsel spielen würde. Ich habe das Gespräch sehr genossen und ich hoffe, du tust das auch. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge mit Dr. Martin Sechsel.
Wie sind Sie zur Literatur gekommen, Herr Sechsel? Ich habe als Kind wahnsinnig gern gelesen. Ich habe als Schüler wahnsinnig gern gelesen. Ich habe den Deutschunterricht geliebt. Es war allerdings nicht unbedingt eine bewusste Wahl, dass ich dann Literaturwissenschaft studiert habe. Ich muss auch sagen, dass ich nicht gleich nach der Matura angefangen habe, Literaturwissenschaft zu studieren, sondern erst im März drauf. Also ich habe sozusagen ein halbes Jahr was Nachdenkpause, wie auch immer, gehabt. Und es waren dann relativ viele Zufälle, die mich dazu geführt haben, dass ich mit vergleichender Literaturwissenschaft begonnen habe. Hat damit zu tun, dass ich einen Freund gehabt habe, der damals schon an der Dissertation geschrieben hat. Und der hat mir von diesem Studium erzählt und irgendwie habe ich mir gedacht, das klingt spannend. Und das war dann sozusagen der Einstieg in diese Geschichte oder in die Literatur auf einer professionelleren Ebene. Aber ich habe immer sehr, sehr gern gelesen. Also es war schon eine Welt, die mich fasziniert hat, muss ich gestehen.
Was ist Literatur und was ist Nicht-Literatur?
Wie viel Zeit haben Sie? Das ist eine große Frage, weil Literatur so extrem vielfältig ist, dass man das nicht auf wenige Merkmale irgendwie runterbrechen kann. Also ich würde irgendwie sagen, sagen wir mal, der Großteil der Literatur hat irgendwas mit dem Erzählen von Geschichten zu tun. Das ist jetzt allerdings ein bisschen eine banale oder platte Definition. Das kann natürlich auch ein Theaterstück sein, das können viele Formen sein, aber ich glaube, das ganz Wesentliche an literarischen Texten oder an der Literatur ist, dass Geschichten erzählt werden und die sind auch absolut notwendig, damit wir das, was wir erleben in unserer sozialen Wirklichkeit, dass wir das auch zu Geschichten verknüpfen können. Also wir müssen ja sowas wie Kohärenz herstellen können, damit das, was wir tun und was wir sehen und was wir erleben, eine Bedeutung bekommt. Und wenn ich vorhin von meiner Studienwahl geredet habe, mir ist es absolut bewusst, dass extrem viele Zufälle eine Rolle spielen dabei, welche Wege man nimmt, aber dass man sowas wie eine Kohärenz in diese Sachen reinbringen muss, damit man nicht irgendwie schizophren oder wahnsinnig wird. Und Literatur ist eine Möglichkeit, Kohärenz in Zufälle reinzubringen. Oder erzählen ist auch eine Möglichkeit, Kohärenz in Zufälle reinzubringen oder in willkürliche Ereignisse, was auch immer. Also da brauchen wir sozusagen literarische Geschichten. Nicht-Literatur, ich bringe da oft als Beispiel irgendwie einen x-beliebigen Gebrauchstext. Nehmen wir die Gebrauchsanweisung, die ich in einer Waschmaschine finde. Wenn ich die verwende dafür, um meine Waschmaschine in Gang zu bringen, dann ist es kein literarischer Text, würde ich sagen. Und dann will ich ja auch, dass der eindeutig ist. Und ich will, dass das stimmt, was da drin steht. Wenn das nicht stimmt oder wenn das nicht eindeutig ist, was da drin steht, dann ist diese Gebrauchsanweisung schlecht gemacht oder dann ist sie keine gute Gebrauchsanweisung. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass jemand hergeht und sagt, ich nehme diese Gebrauchsanweisung und performe sie bei einem Poetry Slam, dann sind wir sofort in einem anderen Feld und dann wird aus diesem Text, der sich von seinen Merkmalen her, von seiner Sprache her überhaupt nicht verändert hat, wird plötzlich zum literarischen Text, wenn man so will, an dem wir auch ganz andere Fragen stellen und wo wir nicht fragen, stimmt das, was der jetzt auf der Bühne da oben sozusagen macht, ist es wirklich wahr, dass wenn ich auf den Knopf drücke, dass dann der Schleudergang beginnt, sondern man wird wahrscheinlich lachen, weil man die Gebrauchsanweisung erkennt, aber dann irgendwie den Eindruck hat, aha, witzige Idee, das beim Poetry Slam auf der Bühne zu bringen. Also da gibt sozusagen, ich würde sagen, literarische Texte der Literatur sind Dinge, die wir nicht utilitaristisch auf Wirklichkeiten beziehen, also die wir nicht benutzen, um einen ganz spezifischen Zweck zu verfolgen, sondern literarische Texte sind Dinge, die fiktional sind, die irgendwie Welten bauen, Kohärenz herstellen, Geschichten erzählen, die wir nicht eins zu eins auf Realität übertragen. So würde ich das formulieren wollen.
Welche Geschichte hat Sie am meisten bewegt?
Ich glaube, das waren zu unterschiedlichen Lebensphasen ganz unterschiedliche Geschichten. Also ich habe, so wie viele, in meiner Schulzeit eine Hesse-Phase gehabt. Ich habe, wie viele, eine Camus-Phase gehabt. Also das war auch nur in der Schulzeit. Also die Pest hat mich wahnsinnig fasziniert. Von Camus fasziniert mich heute noch. Was mich, glaube ich, am meisten persönlich fasziniert, sind die großen Romane des 19. Jahrhunderts, würde ich sagen. Und sowohl die französischen wie auch die russischen. Tolstoi, Dostoevsky, Flaubert. Also die Sachen, die finde ich am spannendsten, weil die auch so viel über eine Zeit erzählen, die sonst schwer zugänglich ist. Also ich würde behaupten, dass ich am meisten über die russische Gesellschaft des 19. Jahrhunderts oder über die französische Gesellschaft des 19. Jahrhunderts durchs Lesen dieser Romane sozusagen erfahren habe. Wobei das Spannendste natürlich bei solchen Sachen, und das ist auch der große Unterschied zu historischen Werken, dass ich ja immer handelnde und fühlende Menschen sehe oder über sie lese. Da geht es ja nicht darum, dass ich Informationen bekomme, sondern es geht darum, dass ich sehe, wie Menschen in ganz bestimmten Situationen unter ganz bestimmten Bedingungen handeln und welche Gefühle dadurch entstehen und Gefühle ausgelöst werden. Da verstehe ich sozusagen etwas anderes, wie wenn ich historische Informationen oder historische Zusammenhänge verstehe.
Wie haben Sie die Übersetzungen wahrgenommen? Weil ich nehme an, Sie haben diese literarischen Werke nicht in der Sprache des Autoren oder der Autorin gelesen?
Da bin ich dem gefolgt, was mir Menschen sozusagen sagen, die die Originalsprache kennen. Also mein Französisch reicht leider wirklich nicht aus. Russisch kann ich überhaupt nicht und mein Französisch reicht auch nicht aus, dass ich diese Romane wirklich lese. Aber in der vergleichenden Literaturwissenschaft geht es ja viel um Übersetzungen, geht es viel um die Frage Unterschiede zwischen Original und Übersetzung. Und da kommt man schon an gute Informationen, dass jemand sagt, okay, wenn du Dostoevsky liest, solltest du dich an diese Übersetzung halten. Und in den letzten Jahren sind viele dieser Sachen neu übersetzt worden und mit sehr, sehr guten Übersetzungen.
Haben Sie dann die Bücher nochmals gelesen, als sie neu übersetzt worden sind?
Nein. Das habe ich nicht gemacht. Wobei ich glaube, ganz viele Bücher habe ich schon in einer aktuellen Übersetzung gelesen. Einige habe ich in alter Übersetzung gelesen, aber die habe ich dann nicht noch einmal gelesen. Das ist für ein Projekt für die Pension dann.
Man braucht noch Zimmer.
Ja, da mangelt es nicht.
Wie hat sich die Literatur in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Kann man hier von einem Wandel sprechen oder ist Literatur etwas, was relativ statisch ist?
Schwer zu sagen. Also vielleicht muss man die Frage anders stellen und fragen, wie sich die Bedingungen des Lesens verändert haben, weil da hat es natürlich extrem starke Veränderungen gegeben durch Internet und Social Media. Und diese Bedingungen des Lesens oder die veränderten Bedingungen des Lesens schlagen natürlich auch zurück auf die literarische Produktion. Aber möglicherweise anders, wie Kulturpessimisten befürchtet haben oder wie man meinen könnte. Also man hört ja oft, die Jugendlichen oder jungen Leute lesen nichts mehr, weil sie nur mehr an ihrem Smartphone hängen und nur mehr TikTok konsumieren und die Aufmerksamkeitsspanne reicht ja gar nicht dazu aus, einen längeren Text zu lesen. Das würde ich nicht sagen. Erstaunlicherweise lesen junge Leute viel. Die einzige Gruppe, wo man wirklich von einem Zuwachs an Lektüreaktivität sprechen kann, sind die ungefähr 15- bis 30-Jährigen. Das sieht man auch bei den Buchkäufen, interessanterweise. Ich würde auch meinen, dass junge Leute halt finanziell ein bisschen besser aufgestellt sind, als das vielleicht meine Generation vor 50 Jahren oder vor 40 Jahren war. Die können sich vielleicht auch mehr Bücher leisten. Und es hat sich allerdings, die lesen auch viel, würde ich sagen. Sie lesen aber vielleicht andere Sachen, wie wir gelesen haben. Es gibt ja einen Riesenmarkt an New Adult Fiction und Fantasy und Romantasy. Also das sind sozusagen, ist eine andere Form von Literatur, wie ich es als 15-Jähriger, 16-Jähriger, 17-Jähriger gelesen habe. Und da würde ich schon sagen, dass sich die Literatur verändert und eben auch durch veränderte mediale und technologische Bedingungen. Weil diese Formen der Literatur wie New Adult Fiction, die läuft oft nicht unbedingt innerhalb des traditionellen Literaturbetriebs. Traditioneller Literaturbetrieb heißt, es ist die Verlagsstruktur, die Struktur an Buchhandlungen, die wir kennen, die sich auch sozusagen in Unternehmen niederschlägt, die es in Innsbruck gibt, von den Buchhandlungen, Verlagen etc. Die New Adult Fiction Romantasy läuft viel übers Internet. Das sind sozusagen eigene Welten, die hier gebaut werden oder die sich da hier konstruieren. Fanfiction zum Beispiel, also ein Phänomen, das es vor 20 Jahren gegeben hat. Da gibt es viele neue Phänomene. Was nicht heißt, dass die traditionellere Form der Literatur deswegen verschwindet. Die gibt es natürlich genauso. Aber es gibt auch neue Phänomene durch neue Lektüregewohnheiten, das würde ich schon sagen. Ich würde meinen, dass es mehr Vielfalt gibt, dass es mehr unterschiedliche Phänomene im literarischen Feld gibt, die es vielleicht noch vor 30, 40 Jahren gegeben. Wie auch immer man das bewerten mag, also die Pessimisten würden sagen, ja, mag schon sein, dass die Bücher lesen, aber das ist ja alles Crap. Diese Romantasy und Fantasy und so. Wenn man optimistischer denkt, würde man sagen, ja, aber das Buch ist nicht tot oder die Literatur ist nicht tot. Und es ist ein Humbug zu glauben, dass junge Leute nur am Smartphone hängen.
Wo würden Sie sich einordnen in diesen zwei Welten?
Ich versuche die Vor- und die Nachteile gewissermaßen zu sehen. Das mag schon sein, das stimmt auch, dass die Geschichten, die hier erzählt werden, die Bücher, die hier erscheinen, manchmal wirklich von einer erschreckenden Schlichtheit sind und auch nicht dazu führen, dass man die Welt vielleicht ein bisschen anders sieht, ein bisschen neu sieht. Also das sind schon Texte, die sehr vieles an Wahrnehmungsmustern, an Erwartungen bestätigt. Und ich verlange von literarischen Texten schon ein bisschen, dass sie mich irritieren, dass sie mich durcheinander bringen, dass ich was Neues sehe, dass ich neue Wahrnehmungen vielleicht bekomme. Und das bieten diese Geschichten nicht. Oder oft nicht, dass ich will das jetzt auch nicht pauschal so sagen, aber der große, also das Positive daran ist, dass viel gelesen wird und dass das schon nochmal ein Ausgangspunkt ist, wo man die Leute vielleicht dann auch wieder zu weiterführen kann zu anderen Geschichten, zu anderen Texten, würde ich sagen. Also ich glaube, dass das nicht ganz eindeutig ist oder dass das Vor- und Nachteile hat, dass das eine gewisse Ambivalenz auch hat, diese Phänomene.
Welche Verantwortung tragen dafür auch die Verlagshäuser? Weil die geben ja auch vor, was wird publiziert, und man hört ja, dass einfach mittlerweile viel, viel mehr auf Masse gesetzt wird, um irgendwie die Möglichkeit zu haben, einen Hit zu landen. Wie sehen Sie die Verantwortung bei den Verlagshäusern?
Ich glaube, dass die Verlagshäuser da schon eine große Verantwortung haben, und ich habe auch den Eindruck, dass die in der Regel diese Verantwortung wahrnehmen. Also bei Verlagen, man hat ja gesagt oder man sagt, dass Verlage mit einem Bestseller und 3, 4 Büchern, die kostendeckend oder leicht in der Gewinnzone sind, dass man damit 2, 3 andere mitziehen kann, die sich durch den Verkauf niemals ökonomisch tragen würden. Verleger sprechen von Mischkalkulation, und das ist schon eine verlegerische Verantwortung, dass man dieses Konzept auch weiter so führt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sehr viele Verlage das auch so machen. Es gibt viele Verlage, die vielleicht einen Bestseller haben oder 2 Bestseller haben oder 3, aber die auch, scheint mir, ich bin kein Verleger und ich kann es ja natürlich auch nicht von einer Innenperspektive sagen, aber wenn ich mir die Programme anschaue, dann habe ich schon den Eindruck, dass die Überschüsse auch dazu verwenden, schwer verkäufliche Bücher zu machen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und es gibt viele Verlage, Kleinverlage, auch in Innsbruck, die ein ausgezeichnetes Programm haben, die wirklich tolle Bücher machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die damit reich werden mit den Sachen. Andere Phänomene sind natürlich die Riesenverlage, aber das sind oft Verlage, die man eh nicht so kennt. Oder nehmen Sie Amazon, nicht? Amazon ist inzwischen ja ein Buchhandel, Verlag und alles Mögliche. Aber das sind ganz andere Strukturen. Ich würde das ja gar nicht als Verlag bezeichnen wollen, auch wenn Amazon inzwischen verlegerisch genauso tätig ist wie im Buchhändlerisch wie in allen anderen Sachen auch. Ja, aber der langen Rede kurzer Sinn, um Ihre Frage zu beantworten. Ich glaube, dass das schon auch eine Verantwortung der Verlage ist. Ich habe aber das Gefühl, dass sie die Verantwortung schon wahrnehmen auch.
Ist das auch ein literarisches Werk, wenn es von der künstlichen Intelligenz erzeugt wird?
Rein definitionsmäßig würde ich sagen, ja. Oder ich würde sagen, wenn man jetzt nach einer Definition von Literatur sucht, ist es wahrscheinlich nicht unbedingt entscheidend, ob das von einem Menschen geschrieben worden ist oder von einer künstlichen Intelligenz. Die Frage ist nur, ob uns dieser Text in irgendeiner Form bei irgendetwas, ob der irgendwie interessant ist, so ein Text, der von der KI geschrieben worden ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Zukunft und dass es vielleicht jetzt schon so ist, dass viele Bücher auf dem Markt sind oder auf dem Markt sein werden, die von einer KI geschrieben worden sind. Also es gibt Autoren, durchs Internet gibt es viele Autoren, Autorinnen, die keinen Verlag haben, Self-Publishing. In Zukunft wird es Verlage geben, die keine Autoren, keine Autorinnen mehr haben, wird es auch geben, ja. Ob das spannend ist, was wir mit diesen Büchern tun, weiß ich nicht.
Wie blicken Sie sonst in die Zukunft?
Persönlich oder beruflich?
Sie können antworten, wie Sie wollen.
Ja, ich glaube schon, dass sie einen wohlwollenden, positiven, optimistischen Blick habe, was die Zukunft betrifft. Ich würde es vielleicht auch so formulieren oder in den Worten eines Freundes von mir formulieren, der auch lange an der Uni war, dass ich mit allen schlimmen Themen dieser Welt beschäftigt hat, von Geschichte der Armut, Geschichte des Hungers, was auch immer. Und der hat zu mir mal gesagt, es gibt nicht wahnsinnig viel Grund, optimistisch zu sein, aber das gehört auch zu unseren Bürgerpflichten, optimistisch zu sein. Und das fällt mir immer wieder ein, wenn ich über die Zukunft nachdenke. Beruflich ist es so, dass da macht mir die KI schon Sorgen, weil gerade in den Sprachfächern, in den philologischen Fächern haben wir sinkende Studierendenzahlen. Und da mache ich mir jetzt nicht so sehr Sorgen um die Universität oder um die Studienfächer, die hier sind. Das ist weniger das Problem. Ich mache mir eher Sorgen darum, dass wir vielleicht nicht mehr so viele Menschen mit unseren Studienprogrammen erreichen, wie wir erreichen sollten. Ich sage es jetzt einmal so, nicht, weil ich halte die geisteswissenschaftlichen Studien und vor allem auch die philologischen Studien, die Sprachfächer, wäre extrem wichtig, und jetzt sage ich es einmal ganz, ganz pathetisch, um eine möglichst breite Schicht der Bevölkerung zu bilden, sage ich einmal, nicht, weil Sprache und Kommunikation ist so ein wesentliches Instrument, mit der wir uns in der Welt bewegen und mit der wir auch unsere Welt bauen, dass man gar nicht sensibel genug sein kann für Sprache, dass man gar nicht genügend viel sich mit Sprache beschäftigen kann. Und das sind halt viel diese Studienfächer in den philologischen Bereichen, die das ins Zentrum stellen. Also wenn uns die Studierenden sozusagen dann irgendwann ausgehen, dann machen wir für die ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, für die Sprachfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, für die Sensibilität in diesen Bereichen, da mache ich mir dann schon ein bisschen Sorgen. Ne? Ich bin ja ein Fan der Idee, dass möglichst viele Leute zumindest sowas wie rudimentär sich sowas wie eine geisteswissenschaftliche Grundausbildung haben sollten, um sich so mit Sprache zu beschäftigen. Gestern habe ich einen Vortrag gehört von einer Biomedizinerin, die sich viel mit so heiklen Bereichen wie Stammzellenforschung beschäftigt, und die hat es auch betont, dass die Sprache, mit der wir über diese Dinge sprechen, so, so wichtig ist, dass wir da wahnsinnig sensibel sein müssen und sehr viel Aufmerksamkeit darauf legen müssen, wie wir über die Dinge sprechen. Ja, ich sage ein Beispiel. Wenn wir über 9/11 sprechen, dann können wir entweder so sprechen, dass wir einfach sagen, was passiert ist, dass wir sagen, ja, dann kam ein Flugzeug und ist in ein Gebäude gekracht, und dann kam noch ein Flugzeug und dann ist in das zweite Gebäude gekracht. Solche Geschichten sagen nicht viel. Auf der nächsten Ebene können wir dann sagen, ja, dann bringen wir das Ganze in einen kohärenten Zusammenhang und sagen halt, das Flugzeug ist in ein Gebäude gekracht, weil Al-Qaida dieses und jenes so und so geplant hat. Da sind wir auch noch nicht in dem Bereich, wo es dann wirklich spannend wird. Wirklich spannend wird es dann, wenn wir bestimmte Begriffe verwenden, um diese Ereignisse zu bezeichnen. Und es macht eben einen Riesenunterschied, ob ich sage, das ist ein Terrorakt, oder wenn ich sage, das ist ein Akt in einem legitimen Freiheitskampf oder was auch immer. Je nachdem, ob ich es als Terrorakt wahrnehme oder als Akt in einem Freiheitskampf, werden die Konsequenzen völlig anders aussehen, ist ja klar. Nicht? Und darum ist die Frage, wie wir diese Dinge bezeichnen, wie wir über diese Dinge sprechen, und egal was das für Dinge sind, ist eine extrem wichtige Frage. Und da ist die Literatur natürlich auch sehr wichtig, weil Literatur nicht nur meine Sprachfähigkeit trainiert, meinen Wortschatz erweitert, sondern mir auch sowas wie Analogien liefert, wie Vergleiche liefert, wie Metaphern liefert, mit denen ich die Welt gewissermaßen dann auch in den Griff kriegen kann oder in den Begriff kriegen kann.
Wie könnte eine rudimentäre Grundausbildung konkret ausschauen? Wie könnte das gelingen?
Ich fände schon eine gute Idee, wenn alle Studienfächer, ich weiß, dass es utopisch ist, aber vielleicht doch nicht so utopisch, weil es gibt einige Universitäten, die das schon so machen, wenn möglichst alle Studienfächer sowas wie ein Semester oder zwei Semester ein Studium Generale am Beginn haben, wo es um Philosophie geht, um Ethik geht, um Sprache geht, um Literatur geht. Also das wäre schon einmal, wäre sowas wie eine Grundausbildung. Ich weiß, dass es in den Schulen wahnsinnig viel Konkurrenz gibt. Das ist vollkommen klar, nicht? Also was Schüler und Schülerinnen heute alles lernen sollten und lernen müssen, ist enorm, nicht? Und die einen wollen mehr Medienkompetenz und die anderen wollen dann wieder doch ein bisschen mehr Sportunterricht, damit sich die Kinder bewegen. Also es gibt ganz viele Wünsche, welche Unterrichtsgegenstände in den Schulen platziert werden sollten. Mein Wunsch wäre natürlich, dass sich Schüler mehr mit Sprache beschäftigen, mehr mit Literatur beschäftigen. Aber ich weiß, dass das sozusagen ein schwieriges Feld ist und ein schwieriger Kampf ist, wenn man so will. Aber man kann auch andere Dinge machen, nicht? Also was wir hier an der Vergleichenden Literaturwissenschaft auch tun, ist beispielsweise Workshops für Schulen anbieten, für die 7. und 8. Klassen in den Oberstufen, dass wir sagen, wenn Klassen zu uns kommen wollen für 2 Stunden, für 3 Stunden, wo wir in einem Workshop über solche Zusammenhänge mal mit den Schülern sprechen, dann sind wir gerne bereit, das zu tun. Also das, man könnte sagen, okay, Tropfen auf einem heißen Stein, aber es ist immerhin besser ein Tropfen wie kein Tropfen auf einem heißen Stein. Also da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Wege, wie man sowas angehen könnte.
Es gibt ja alle Jahre das Jugendwort des Jahres. Beschäftigen Sie sich auch mit diesen Wörtern? Und wie die auch entstehen? Also das frage ich mich ab und zu.
Nein, ich lese das nur, was wieder das Jugendwort des Jahres ist, aber ich weiß nicht, wie das entscheidet. Ich glaube, ist da nicht die Duden-Redaktion, die da irgendwie...
Wie es entschieden wird, das weiß ich, da wäre
ich
spannend.
Ich glaube, die Duden-Redaktion entscheidet das irgendwie, aber ich weiß es nicht wirklich.
Ja, sind Sie da teilweise verwundert über die Ergebnisse?
Ja, wenn ich mich jetzt recht erinnere an, wie ich diese Dinge wahrnehme, verwundert es mich schon, aber das hat mit dem Altersunterschied wahrscheinlich auch zu tun, wenn das so, die Jugendsprache ist ja relativ weit weg von mir. Also da. Aber das, ich weiß nicht, ich komme mir da vor wie jemand, der von sehr weit außen das irgendwie betrachtet. Ich lese das halt, was wieder Jugendwort des Jahres ist, aber ich habe da kein, weiß nicht, wie es zustande kommt und ich habe da jetzt auch nicht unbedingt eine großartige Einstellung dazu.
Bezüglich Ihren Studierenden, was können Menschen, die was Literaturwissenschaft oder vergleichende Literaturwissenschaft studieren, wie schaut dann der weitere Karriereweg aus? Also welche Türen stehen dann offen? Weil, wie Sie gesagt haben, man bildet ja eigentlich eine sehr breite Masse ab und man hat ja eigentlich eine Substanz dann, mit der man ja eigentlich sehr viel machen kann. Was machen dann die Studierenden nach dem Studium?
Ich beantworte diese Frage immer mit Fallgeschichten, sage ich einmal. Also mit Einzelbeispielen, also was machen Leute, die bei uns studieren? Und die machen völlig unterschiedliche Dinge. In der Regel sind es aber Dinge, die entweder was mit Kulturinstitutionen zu tun haben oder wenn die in privatwirtschaftlichen Bereichen landen, oft mit Kommunikation zu tun haben. Also ich lasse es gerade in meinem Kopf ein bisschen Revue passieren, wer mir da alle einfällt, dass es gibt, in einem großen Unternehmen ist jemand in der Marketing- und Presseabteilung. Der Leiter der Plattform für mobile Kulturinitiativen, David Preet, hat vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Die die Leiterin der Stadtbücherei Innsbruck, Christina Kleinmeier, hat vergleichende Literaturwissenschaft studiert. In den Verlagen arbeiten Leute, im Heimann Verlag sind Leute, die vergleichende Literaturwissenschaft hatten. In vielen Buchhandlungen in der Tirolia zum Beispiel sind Leute, die vergleichende Literaturwissenschaft studiert haben. Thomas Wiederin, ich meine, das ist schon eine Weile her, der hat mit mir studiert, ist auch aus der Komparatistik, freischaffende Kinokritiker, Literaturkritiker beim Radio, beim Freirad, aber auch bei FM4 fällt mir jemand ein. Inzwischen die Leiterin der Abteilung für Literatur und Bibliotheken im Bundesministerium, die hat in Innsbruck vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Also Sie sehen vielleicht ein bisschen das Feld, worum es geht. Also das ist relativ breit. Und ich habe auch den Eindruck, dass alle irgendwo auch in solchen Feldern dann unterkommen. Also es ist, aber da fehlt mir natürlich der Überblick, klar. Ich weiß ja nicht über jeden Einzelnen und jede einzelne Absolventin, Absolvent, was die machen. Aber ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass alle irgendwo unterkommen und schon auch in Bereichen unterkommen, die etwas mit dem Studium zu tun haben. Unser Studium ist ja sehr breit aufgestellt. Also vergleichende Literaturwissenschaft ist ja etwas, was sich nicht nur mit literarischen Texten beschäftigt, sondern sich sehr viel auch um andere Kunstformen und Medien beschäftigt. Also Kino spielt bei uns eine große Rolle, Theater spielt bei uns eine große Rolle, Bildmedien, Fotografie, Tanz, also das sind Sachen, mit denen wir uns viel beschäftigen. Und wir beschäftigen uns auch klarerweise, sage ich einmal, mit Literatur aus verschiedenen Kulturräumen, aus verschiedenen Sprachen, aus verschiedenen Nationen. Also die Frage der Übersetzung, in welcher Form auch immer, ist eine Frage, die für uns sehr, sehr wichtig ist. Und wir versuchen auch, die Leute in diese Richtung auszubilden, unter Anführungszeichen, dass wir sagen, unser Ziel ist schon, dass Studierende Kompetenzen sich erwerben, Sprachkompetenzen, Kommunikationskompetenzen, Kompetenz, die im Umgang mit Medien unterschiedlicher Form, unterschiedlicher Art und Kompetenzen, die man dann auch in unterschiedlichen Berufsfeldern einsetzen kann oder die man irgendwie anwenden kann. Es ist uns auch wichtig, dass wir im Studium die Leute möglichst viel schon in Kontakt bringen mit Kulturinstitutionen vor Ort. Also ich habe extra hergelegt. Das ist vor 2 Tagen erschienen, ein Buch, das ich mit Studierenden gemacht habe. Das sind Interviews, die entstanden sind mit Akteuren, Akteurinnen des Innsbrucker Literaturbetriebs und das jetzt in Buchform erschienen. Da lernen Sie dann vielleicht auch ein bisschen, wie entsteht ein Buch, was muss man dabei alles beachten. Also es ist uns auch wichtig, wie gesagt, dass während des Studiums schon Links hergestellt werden zu konkreten Institutionen, die dann für die Absolventinnen und Absolventen spannend sind. Ne?
Haben Sie sich einmal überlegt, in die Privatwirtschaft zu gehen?
Nein, nicht wirklich. Wenn man so will, komme ich ein bisschen zur Privatwirtschaft, aber das ist jetzt ein großes Wort. Ich habe bevor ich an der Universität begonnen habe, in einer Buchhandlung gearbeitet. Aber erstens ist das wahnsinnig lange her. Zweitens ist es eine kleine Buchhandlung. Also da jetzt zu sagen, ich komme von der Privatwirtschaft in die akademische Welt, ist jetzt also dick aufgetragen für diesen Umstieg von einer Buchhandlung an die Universität. Zurück war eigentlich nie mehr ein Thema, weil das, was ich da an der Uni gefunden habe, ein toller Job ist. Was nicht heißt, dass mir der Buchhandelsjob nicht gefallen hat. Und ich hätte, glaube ich, genauso gut in dem ganzen Bereich des Buchhandels, des Verlagswesens weiterarbeiten können. Also ich glaube, ich wäre da auch nicht unglücklich geworden. Also so ist es nicht.
Ich habe noch 3 Fragen an Sie, Herr Sechsel. Welche eine Frage stellen Sie sich, wo Sie denken, es wäre einmal gut und sinnvoll, dass sich alle Menschen diese eine Frage stellen?
Wie kann man das Verhalten von Menschen und wie kann man Strukturen so verändern, dass wir in eine lebenswerte Zukunft gehen und nicht in eine Zukunft, die wir uns im Moment als eher negativ vorstellen.
Da wird Kommunikation wieder der Schlüssel sein.
Es ist sicher ein wichtiger Teil, würde ich schon sagen.
Was empfinden Sie noch als wichtig für dieses Zukunftsszenario?
Ich glaube, dass das so viele Stellschrauben sind, an denen man da drehen muss. Und es wird natürlich auch versucht, an sehr vielen Stellschrauben zu drehen, dass die Frage nicht wirklich einfach und schnell zu beantworten ist. Also das, es ist ja, glaube ich, allen klar, wie extrem komplex soziale Wirklichkeiten sind, unter wie vielen Bedingungen diese sozialen Wirklichkeiten stehen. Also wahrscheinlich an allen Stellschrauben gleichzeitig drehen, damit es so positive Entwicklung gibt. Aber es gibt ja auch viele Leute, die das versuchen und es gibt ja auch viele Leute, die das tun. Also da bin ich grundsätzlich schon optimistisch.
Was war der beste Ratschlag, den Sie erhalten haben?
Der beste Ratschlag, den ich erhalten habe, war, dass ich in einer schwierigen Situation, die sehr, sehr lange her ist, ein Freund von mir das richtige Buch in die Hand gedrückt hat. Es war ein literarischer Text, damals von Peter Handke. Der war goldrichtig zu diesem Moment.
Schön, ein sehr, sehr guter Freund.
Ja, der hat mich gut gekannt.
Eine Frage habe ich noch, Herr Sechsel. Was möchten Sie noch sagen?
Ich würde gern noch sowas wie einen Ratschlag den Menschen geben, obwohl das jetzt sehr arrogant ist und sehr vermessen klingt. Aber ich würde mir schon wünschen, dass viele Menschen zu Printmedien, Zeitschriften und Büchern greifen und nicht zum Smartphone.
Ein sehr, sehr guter Appell. Den kann ich nur unterstützen. Und ich finde immer, Printmedien haben ja ganz besondere Haptik. Und es gibt ja auch Studien, ich weiß nicht natürlich, ob die stimmen, aber dass man natürlich auch das Gelesene besser verarbeitet und dem Ganzen auch mehr Wertigkeit schenkt. Und mir zumindest geht es so, wenn ich ein E-Book lese, beziehungsweise ein Buch als PDF-Form, ich überfliege es nur. Und dann, wenn ich es aber in der Hand habe, dann lese ich es gerne und das ist ein wunderschöner Appell von Ihnen. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken für das wunderbare Gespräch. Vielen Dank, Herr Sechsel.
Ja, danke für die Einladung, hier bei Ihrem Podcast auch mitwirken zu dürfen.
Dankeschön.
Danke auch.